stellen. Wir wissen natürlich nicht exakt, wie es gewesen ist, aber diese Fragestellungen, die von Matthias Polters kommen, denke ich, sind durchaus gerechtfertigt. Und all das, was dann im Nachhinein auch mit Osama Bin Laden passiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles, ja, dass da nicht irgendwie in irgendeiner Weise eine Strategie dahinter steht. Vielleicht kann ich an dieser Stelle mal etwas eingehender auf diese verschiedenen Videos eingehen. Also ich hatte das eben schon mal kurz erläutert. Am 7. Oktober, am Tag des Kriegsbeginns, hat es einmal dann eine Rede von George W. Bush gegeben und eigentlich sehr perfekt damit koordiniert hat es die Ausstrahlung über Al Jazeera von dem ersten Bin Laden Al-Qaida Video gegeben. Zwar wurde darin gesagt, seine größten Gebäude wurden zerstört, Gott sei Dank dafür. Und dann einige Tage später hat es ein Video gegeben mit Abu Ghaid. Das ist der Sprecher, oder wird als Sprecher von Al-Qaida bezeichnet. Dieses Video wurde auch über Al Jazeera ausgestrahlt. Dort wurde von ihm gesagt, Amerika muss wissen, dass der Sturm von Flugzeugattacken nicht aufhören wird. Was dabei vielleicht auch am Rande interessant ist, dass es da in der deutschen Presse auch unterschiedliche Übersetzungen gegeben hat, die durchaus nicht ganz deckungsgleich sind. Aber dieses Video wurde dann von Tony Blair zum Beispiel bezeichnet, dies ist der Beweis, hat er dazu gesagt. Und Jonah Fischer, unser in Anführungsstrichen werter Außenminister, sagte danach, die Frage nach Beweisen stellt sich nun nicht mehr. Dann, das Geständnisvideo, was eines der am bekanntesten Videos geworden ist, das am 13. Dezember ausgestrahlt worden ist, das wurde Ende November angeblich von US-Kräften in einer afghanischen Stadt entdeckt und wurde dann schließlich vom Pentagon veröffentlicht. Und man hat schon im Vorfeld, so ein, zwei Wochen vorher, wurde das mit propagandistischem Aufwand auch schon in die Presse gesetzt, dass man sich Gedanken über dieses Video machen würde, ob man es veröffentlichen sollte oder nicht. Und hat damit eine gewisse Spannung erzeugt. Und schließlich ist es dann am 13. Dezember von CNN zunächst ausgestrahlt worden, aber es ist dann weltweit in allen möglichen Fernsehsendern ganz oder in Auszügen gebracht worden und in aller Regel ohne kritische Hinterfragung immer wieder wurde damit deutlich gemacht, ja, wie unmenschlich, wie verbrecherisch dieser Osama Bin Laden ist und wie groß seine Freude an dem Tod von Tausenden von Menschen ist. Das ist schon irgendwie erschreckend, wie das Ganze gelaufen ist. Und Bush hat dann gesagt, die Tiefe des Hasses unseres Feindes ist so in Videos deutlich geworden. Und auch Schröder und Otto Schily haben auf dieses Video Bezug genommen und das für sich als Beweis gewertet für das, was passiert ist. Und auch als Legitimation, als nachträgliche Legitimation für den Krieg gegen Afghanistan. Und dann hat es nochmal Anfang Februar ein Video gegeben, ausgestrahlt von CNN am 1.2.2002. Das stammte aber aus dem Oktober 2001, dort ist es angeblich irgendwie entstanden. Und was an diesem Video besonders interessant ist, es gibt hier auch eine Tafel mit dem Titel, das ist der Beweis. das ist dieses Bild links unten dort, da hat Bin Laden eine interessant geschwungene S-förmige oder fragezeichenförmige Nase und irgendwie ist auf seinem Nasenrücken ein schwarzer Streifen. Insgesamt sieht das Bild eigentlich eher gemalt als tatsächlich fotografisch oder videomäßig aufgenommen aus. Und rechts oben auf dieser Tafel, da ist ein Ausschnitt aus dem Video vom 13. Dezember und da sieht derjenige, diese Figur, die angeblich Bin Laden sein soll, wieder ganz anders aus. Und darunter ist ein Bild aus der Einleitung, aus dem sogenannten Intro, mit dem dieses Video vom 13. Dezember von CNN angekündigt worden ist. Das ist ja eine Art grinsende, hämische Fratze, die da irgendwie dargestellt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt jemand ernsthaft denken könnte, dass das alles wirklich die gleiche Person ist. Also für mich ist das eigentlich sehr deutlich, dass da bewusst manipuliert wird und dass sehr viele das einfach glauben, ohne das weiter zu hinterfragen. Aber das ist auch dann wieder eine Stärke des Internet. Dort ist das auch zunächst mal in amerikanischen Internet angeboten, ist das gegenübergestellt worden. Und wir in unserem Angebot von der Arbeiterfotografie haben das dann auch aufgegriffen. Und unter anderem ist darüber auch ein Artikel in der Weihnachtsausgabe der Jungen Welt erschienen. Soweit erstmal dazu.
Ups. Ja, schönen Dank. Ich denke, bevor wir jetzt noch eine weitere Fragerunde auf dem Podium machen, gehen wir dann wir machen eine weitere Fragerunde auf dem Podium und dann werden wir ins Publikum Fragen weitergeben oder Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Ich habe dieses Zitat von Brzezinski gefunden und zwar ist das in der FAZ erschienen am 11.11.2001 und da hat es geheißen, nur amerikanische Vorherrschaft kann etwas gegen die globale Anarchie ausrichten. Ich wollte jetzt mal zum Thema machen, Mainstream-Medien. Wir haben ja schon verschiedentlich anklingen lassen, das Internet ist eine ganz besondere Möglichkeit, sich zu informieren. Bitte? Es hat nicht jeder zur Verfügung. Vielleicht aus Kostengründen. Es gibt aber auch Menschen, die haben es nicht zur Verfügung, weil sie damit nicht klarkommen. Ich nehme an, deine Oma oder deine Mutter was. Die wird wahrscheinlich mit dem Internet auch nicht so ohne weiteres zurechtkommen.
Die liest weiter Zeitung.
Ja, genau. Und es gibt dann einfach Menschen, die mit dem Internet noch nicht klarkommen. Es wird sicher Generationen werden uns folgen. Die heutigen wachsen selbstverständlich mit dem Internet auf. Aber es hat natürlich eine ganz andere Charakteristik. Die Mainstream-Medien schlechthin, was man unter Medien versteht, habe ich mal so in ein paar Sprachen zusammengetragen. Es gibt natürlich die Druckpresse, Druckpresse, Film, Fernsehen, Öffentlichkeit im Allgemeinen, also Zeitungen, Zeitschriften, darüber hinaus ist aber auch die alternative Art zu veröffentlichen, ist das Thema Buch eine ganz besondere Sparte, wo man sich etwas anders auslassen kann als in diesen tagesaktuellen Medien. Aber die Wirkung muss man sehen, die geht tatsächlich von diesen tagesaktuellen Medien aus. Die geht in erster Linie vom Fernsehen aus auf alle Fälle und die geht mit Sicherheit auch sehr weit von dieser Boulevardpresse aus. Gabriele, ich denke, Fragen aus dem Publikum werden das Ganze gleich vielleicht auch noch das Gewicht Jugoslawien, 11. September oder wie auch immer, etwas verschieben. Es geht jetzt auch nicht um Internet, das war jetzt so ein kleiner Querschläger, was Mainstream-Medien angeht. Du bist ja Tribunalfotografin gewesen, begleitende Fotografin zu den Tribunalen, die stattgefunden haben. Über die Verantwortlichen der NATO-Kriege. Und da hat ein Tribunal stattgefunden in Berlin oder Vorbereitungstreffen. Eins in Berlin, eins in Hamburg, dann wieder in Berlin und anschließend in New York. Und wir sind zum Teil auch mit anwesend gewesen und wir haben uns also jedes Mal auch sehr darüber gewundert. Es waren also zahlreiche internationale Teilnehmer, Spezialisten dort vertreten. Einer der Initiatoren der Tribunale, das war der ehemalige Justizminister der USA, Ramsey Clark, der im Übrigen auch ein sehr interessantes Internetangebot zu bieten hat, wo man mal reinschauen könnte. Im Übrigen ist hier die Dokumentation zu ausschwimmen, da sind also auch noch Internetadressen enthalten, falls das jemanden interessiert. Und da hat uns also gewundert, dass wir diese internationalen und sehr breit angelegten Veranstaltungen, also die Medien, die Presse, so gut wie nicht vertreten waren. Es war kein ARD, kein ZDF, es war nicht die erste Reihe vertreten, es war nicht die zweite Reihe vertreten. Die sogenannten privaten bzw. kommerziellen waren allerdings auch nicht vertreten, es waren auch nicht allzu viele Fotografen vertreten. Das heißt mit anderen Worten, es spielte sich im Grunde alles, was die Medien angeht, weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ja, so, dann die Frage an dich, wie hast du das empfunden oder wie denkst du, dass diese Bewegung sich da publiziert und was ist mit deinen Fotos passiert und wie wirst du damit weiterarbeiten?
Also erstens musste ich mich wirklich nicht drängeln, also ich hatte viel Bewegungsfreiheit bei meinen Arbeiten. Ja, ich nehme an, dass die Mehrheit der Medien eben, wie ja heute auch schon gesagt wird, so ausgerichtet waren, dass sie mit diesen Veranstaltungen nicht viel anfangen konnten. Sie hätten also, wenn sie objektiv darüber berichtet hätten, wären sie gar nicht in ihre Zeitung oder in ihre anderen Medien gekommen. So, das ist eigentlich so der Grund nur. Also ich war vor kurzem hier am 2. März zu einer Konferenz der Fall Milosevic und da war das anders. Da waren Medien vertreten, weil sie nämlich wussten, das können sie, also da wussten sie, wie sie darüber berichten, auch im Vorfeld schon. Da mussten sie nicht lange zuhören, da konnten sie, also das war dann das Komitee für Befreiung von Milosevic und so war die PDS, die eingeladen hatte und das sind alles so Stigma. Und da konnte der, da hat der Spiegel darüber berichtet, also es wurde also von vornherein auch alle, die dort teilgenommen haben, sofort in diesen einen Topf geworfen, also sie sind also Serbenfreunde und man hat sich da keine Mühe gemacht, zuzuhören, wie das eigentlich gemeint war, wie diese Konferenz aufgearbeitet hat, wie das dieses Tribunal da in Den Haag jetzt arbeitet. Und ja, und da ist zum Beispiel auch ein Fall, dass der Eberhard Schulz, der Rechtsanwalt, wie jetzt auch stigmatisiert ist, weil er dort eben bei dieser Konferenz zugegen war und einen Fall nicht übernehmen konnte, jetzt anschließend. Also so weit geht es. Meine Bilder, ja, ich arbeite ich sowieso, also ich biete die nicht überall an, sondern in Medien wie Junge Welt, Freitag und Neues Deutschland und dann eben arbeite ich eben mit Verlagen wie GMN-Verlag oder viel mit der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrechten und Menschenwürde, also denen ich meine Fotos zur Verfügung stelle, oder ich mache eben eine Ausstellung und versuche damit die Öffentlichkeit zu erreichen. Oder eben ein Buch.
Matthias Volkers, du hast ja schon die Vorzüge des Internets ausführlich gepriesen und gelobt. Und ich habe in einem Interview gefunden, das du mit dem Robert Anton Wilson geführt hast, dass dieser gesagt hat, dass, ich weiß es nicht, seine genaue Formulierung, die Mächtigen dieser Welt oder so in etwa ist jedenfalls der Sinngehalt, dass die eine ziemliche Furcht vom Internet hätten, vor der Verbreitung des Internets, weil also jeder nach Belieben sich ohne Zensur verbreiten kann. Wie siehst du das? Was siehst du da für Gefahren? Vielleicht im Horizont aufziehen, dass dieses neue Medium, was man also nicht als Mainstream-Medium bezeichnen kann, ob das auf Dauer so weiter bestehen kann? Ich weiß nicht, ob du vielleicht davon gehört hast oder Erfahrungen hast, dass im Vorfeld oder in der Folge des ersten Angriffs auf Afghanistan das gesamte Internetangebot angeblich Somalias gekappt worden ist. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie das möglich sein kann und wer das tut. Und ob der vielleicht was von kann, oder auch Cyberterroristen.
Ja, das Schöne, und deshalb wird das Internet auch gefürchtet, an ihm ist, dass es total dezentral ist.
Es wird natürlich noch, und insofern muss man auch, wenn man die Amerikaner kritisiert, sie immer auch schwerst loben, dass sie uns das nach wie vor zur Verfügung stellen. Auch ihr GPS, wir Europäer basteln jetzt gerade, und die Chinesen basteln auch, dass diese Kontinente ihre eigenen Systeme kriegen. Im Moment sind wir da noch voll von Onkel Sam abhängig, und es funktioniert hervorragend. Natürlich können immer wieder bestimmte Seiten abgeschaltet oder runtergefahren werden oder gehackt werden, aber insgesamt ist doch, also ich würde jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, angesichts des letzten halben Jahres, welche, ich müsste alle Medien abgeben außer einem, ich würde nur das Internet behalten, also alle Zeitungen weg, alle Radiosender weg, auch die junge Welt, Taz, alles weg. Ja, weil es einfach, also was steht in der Taz oder in der jungen Welt, selbst in der FAZ, die lese ich ja noch so der Gründlichkeit halber, vergleichbar doch sehr, sehr wenig, obwohl das eine ganz dicke Zeitung ist. Und das Internet ist natürlich ein Hort der Verschwörungstheorie, und jeder kann ungeprüft seinen Schwachsinn da auch loswerden. Also das ist ja nun auch völlig klar. Es bedeutet erstmal nicht, dass jede Nachricht, die jetzt nur weil sie anders ist als der Mainstream der Nachrichten, deshalb wahr ist. Ja, und ich habe selten so einen grandiosen Schwachsinn zum Teil gelesen, wie auf Verschwörungsseiten zum 11. September. Also, dass wir jetzt hier darüber reden, dass da eine Verschwörung stattgefunden hat, dass eine offizielle Theorie eine Verschwörungstheorie ist und so weiter, das hat, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich das Internet erstmal überhaupt keine Garantie ist für irgendeine Nachrichtensicherheit, in Anführungsstrichen. Aber es bietet eben die Möglichkeit, jedem, der interessiert ist und der über, gut, das ist meine alte Mutter nicht mehr und da sind vielleicht ein paar Leute, die das nicht mehr, aber ich habe erwachsene Kinder und die sind schon quasi damit groß geworden, für die ist es selbstverständlich, da was nachzugucken, wenn sie eine Telefonnummer suchen, gucken die nicht mehr nach gelben Seiten oder so, das war irgendwie vor 100 Jahren.
Was machen die, wenn der Strom ausfällt?
Ja, wenn der Strom ausfällt, kann ich auch mein Telefonbuch nicht mehr lesen, also insofern ist das wurscht. Ich denke, wie gesagt, das Internet hat sich für mich auch als Journalist, als jemand, der recherchieren will, der neugierig ist, der wissen will, also erst nach dem 11. September, obwohl ich es schon lange benutze, als ja einfach unverzichtbar und grandios rausgestellt. Und die Leute fragen mich immer, hey, wo hast du deine Informationen her? Und dann sage ich, ja, es gibt einen Geheimdienst, den ich benutze, der heißt Google. Und den hätte man vor 10 Jahren noch in, mit 35 Panzern und Luftabwehrraketen beschützt, wenn das im Geheimdienst besitzt. So ein tolles Gerät, da gibst du 2 Namen ein oder 2 Begriffe und schon kriegst du einen ganzen Berg von Informationen. Das wäre also beim Militär super secure alles gewesen. Heute hat es jeder, und zwar umsonst quasi, für die Telefongebühr. Das kostet auch nicht mehr viel und Google kostet gar nichts und kann sich seine Informationen so besorgen. Und ohne so einen super Geheimdienst auf meinem Schreibtisch hätte ich das alles gar nicht machen können und leisten können. Und natürlich ist denn letztlich derjenige, der beobachtet, ich suche diese Nachrichten aus, ich gebe auch bestimmte Begriffe ein und entsprechend kriege ich meine Sachen rein. Und ist die Art und Weise, wie ich diese Informationen zusammenstelle, durchaus subjektiv und an den Beobachter, in dem Fall an mich, gebunden. Deshalb sage ich auch immer, ich habe jetzt euch keine Wahrheit zu verkaufen, auch wenn ich viele Hinweise darauf habe, dass Amerika, die CIA und andere Geheimdienste damit zu tun haben, dass vielleicht auch der Mossad und Israel Dreck am Stecken haben und. Da findet man wirklich einiges, dass dieser Krieg lange geplant ist, dass es um eine Pipeline geht und all diese Geschichten. Also mir selbst ist das im Moment viel zu komplex, um da zu riskieren zu sagen, also ich plädiere dafür, es war so und so. Ich sage erstmal nur, da gibt es das, das und das, ohne gleich einen Schluss draus zu ziehen. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Diskussionen schon gehabt, das ist anti-amerikanisch, ich habe das immer abgelehnt, ich bin kein Anti-Amerikaner, ich bin quasi groß geworden mit an der Brust von Amerika, ja, und der Amerikanismus ist mir mit der Muttermilch eingegeben. Die GIs haben die besten Platten gehabt, die haben die besten Drogen gehabt, die haben überhaupt die beste Laune gehabt, Und das war in den 60er Jahren, wer in Deutschland da groß geworden ist, der hat es mit den Amis zu tun. Die haben uns hier unseren preußischen Stechschritt ausgetrieben und dieses, dass man die Hacken zusammenschlägt, wenn einer was sagt und so. Man kann die Füße auf den Tisch legen, man kann locker sein, man kann relaxed sein. Und das danken wir den Amerikanern, deshalb bin ich ihnen auch sehr dankbar. Auch wenn ich einer der schärfsten Kritiker ihrer jetzigen Politik bin, muss man das irgendwie auseinanderhalten. Der Bushismus, wie ich das gerne nenne, also die Art, wie Bush Politik macht, die ist natürlich schärfstens zu kritisieren, aber die hat auch nichts mehr mit den amerikanischen Werten zu tun, die wir hier nach dem Zweiten Weltkrieg in Form der Re-Education gekriegt haben. Die Amerikaner haben uns ja im Übrigen bei aller Fragwürdigkeit dieses Verfahrens damals auch gezeigt, wie man mit einer verbrecherischen Regierung umgeht. Sie haben hier einen Kriegsverbrecherprozess veranstaltet und haben die Kerle vor Gericht gestellt und haben sie, wie gesagt, wie fragwürdig auch immer, aber sie haben uns Nazi-Deutschen gezeigt, hey, hört mal zu, so geht man in der Demokratie mit Straftätern um. Wenn wir das jetzt auch mit Osama und seinen Räubern machen würden...
1,5 Millionen Häftlinge in den USA
als schwarzen Latino. Ja. Naja, okay, Sie sind die größte Knastnation, ich weiß das, ja, aber trotzdem, Sie haben uns hier, uns Nazi-Deutschen, also ich war damals noch nicht anwesend, aber mein Vater und die ganze Sippe, denen haben Sie beigebracht, wie das funktioniert. Wir hatten das hier verlernt, oder Adolf hat es uns ausgetrieben. Und insofern große Dankbarkeit von meiner Seite zumindest, die müsst ihr ja nicht teilen, ihr könnt ja... Aber ich finde, man sollte das jetzt, dasselbe sollte man in Afghanistan auch machen. Wenn wir überzeugt sind, Osama war es und seine Bande und die sitzen da in der Höhle, dann sollen wir sie holen und sollen ihnen ein Verfahren machen. Und mehr kann man eigentlich im Moment, also ich jedenfalls im Moment nicht sagen. Ich halte den Bin Laden nicht für harmlos, also Gott bewahre. Es gibt auch einiges, was dafür spricht, dass er vielleicht tatsächlich dahinter steckt. Also so ganz aus der Luft gegriffen ist es nie. Aber was wir hier schon hatten und auch in den anderen Beiträgen schon kam, die Geschwindigkeit, mit der Osama und dann diese 19 Hijacker und dieses Ganze präsentiert wurde, die ist verdächtig. Wir erinnern uns noch an den Kennedy-Plot. Da erschien ja aus Versehen schon in Neuseeland, da hatte jemand vom Geheimdienst die Zeitzonen verwechselt, da erschien schon ein Artikel über Lee Harvey Oswald, da hat die CIA noch gar nicht kundgetan, dass er es jetzt war. Dann war schon der Artikel auf einem anderen Teil der Erde erschienen. Also solche Geschichten, so ähnlich hätte es mit Osama auch sein können, wenn die das irgendwo schon gesendet hätten, hätte ich schon vor dem Anschlag erzählt, Bin Laden hat also insofern, da gibt es genügend Verdacht, dass das eine fabrizierte Story ist. Der Bush hat, ich habe ja wie gesagt das konspirative, konspirologische Draufgucken auf diesen Fall gepflegt seit dem 11.09., aber richtig bestätigt habe ich mich dann am 15. November gefühlt, da war Bush vor der UN. Und da hat Bush gesagt, wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Und wir dürfen keine frevelhaften Verschwörungstheorien tolerieren, die nur von den wahren Schuldigen ablenken. Das hat Bush so gesagt und seitdem vertrete ich frevelhafte Verschwörungstheorien, weil ich diese Wahrheit, die er uns verkauft, einfach für unwahr halte. Ja, so. Okay.
Ja, vielen Dank. Also das Internet, worauf das jetzt etwas auch rekurrierte, setzt natürlich immer intelligente Operationen voraus. Die sollte man beim Lesen der anderen Presse oder beim Notieren der anderen Presse auch voraussetzen, dass man da intelligent mit umgeht. Arnold Schulze, warum schreiben die Medien nicht über dies oder das oder nur auf eine ganz bestimmte Weise? Warum werden bestimmte Themen ausgeklammert oder verdreht? Also Andreas von Bülow hat die provokante These formuliert, dass in jeder Etage, in jedem entscheidenden Gremium eines Presseinstituts, einer Zeitung, dass da ein Mann des CIA sitzt und notfalls die Story oder um was es geht vom Band nimmt. Und ein Interview, das wir mit Mira Behn geführt haben, das in unserer Zeitschrift nachzulesen ist, aber sie hat auch dieses fabelhafte Buch geschrieben, wie heißt es noch genau? Die Kriegstrommeln, Medien und Krieg, also ein sehr empfehlenswertes Buch, das sich sehr auch mit dem Fall Jugoslawien beschäftigt. Darin schreibst du also auch auf unsere Nachfrage, wie es sein kann, dass viele Meldungen unterdrückt werden, sagte sie, dass sie der Überzeugung ist, dass viele Menschen bezahlt sind. Arnold Scheiße, wer nimmt bei der Jungen Welt die Sachen vom Band oder aus der Maschine? Und ja, das haben wir auf dein Buch bezogen, warum wird so viel geschwiegen, über bestimmte Dinge zumindest?
Naja, die Medien sind so, weil sie die Medien sind, also der kollektive Alzheimer. Und das ist ihre Funktion. Die Journalisten werden nicht für das bezahlt, was sie veröffentlichen, sondern für das, was sie verschweigen. Das ist eben so und das ist ihre Funktion. Alles andere finde ich, also in einem System, in dem Zeitungen im Wesentlichen Anzeigenblätter mit redaktionellem Umfeld sind, weiß ich nicht, ob man darüber noch groß diskutieren muss, warum die Medien eben ja, das eine weglassen und das andere bringen. Oder um es konkret zu machen, das Erste, was die Amis nach dem 11. September getan haben, war den Pakistanern zu verbieten, dass da noch Lastwagen mit Hilfslieferungen über die Grenze fuhren. Der Noam Chomsky hat gesagt, das ist Völkermord, was die da betreiben. Die haben die Grenzen zugemacht, es waren unter den unsäglichen Umständen, die in Afghanistan ohnehin schon herrschten, Millionen Menschen in einer Binnenflucht, neben der Kriegsdrohung setzte sich eine Lawine in Bewegung, da wurde als erstes die Grenze zu. Die Medien kamen das nicht vor. Das war das eigentliche, was da zunächst mal passiert ist. Nicht wahr? Oder sagen wir mal nur sehr am Rande. Nicht so, dass das in irgendeiner Form wirklich ins Bewusstsein drang. Und gegenwärtig wird nun behauptet, der Krieg sei vorbei. Das ist natürlich der genauso ein Quatsch wie das, was eben zum 11. September gesagt wird. Wir sind in der schmutzigsten Phase dieses Krieges. Tora Bora ist vorhin schon genannt worden. Ja, wie oft ist das jetzt schon gesagt worden, dass das vorbei ist und alles drumherum? Das heißt, da wird ständig, werden da Einsätze geflogen, zu Lande gestartet. Es wird in den Provinzen massakriert und hin und her geschossen. Da detonieren die Bomben. Irgendwo, also in den Medien, in den Medien sowieso nicht mal in den Agenturen, die junge Welt sich leisten kann, das sind nur wenige, kommt das vor. Ja, und da sitzt man dann als Redakteur und ja, ich sage dann immer, wir können ein bisschen nicht eine Tageszeitung machen, aber vielleicht eine Tageszeitschrift, also ein bisschen mehr Hintergrund bringen, weil die wirklichen Tatsachen, das, was tatsächlich vor sich geht, was tatsächlich Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen unmittelbar betrifft, in ihrer Existenz gefährdet, höchst selten. Höchst selten.
Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt, warum wird nicht berichtet? Einerseits hat der Frau Bülow sicher recht, wenn er sagt, da steht jetzt bei CNN in der Redaktion, wo die Bilder ausgesucht werden, mit Sicherheit jemand vom Militär oder vom Geheimdienst und kontrolliert das. Ja, das will ich nicht bestreiten. Aber das Phänomen ist ja eigentlich, oder für mich jedenfalls, ein anderes. Gar nicht mal das jetzt, es ist ja nicht diese Gleichschaltung nach dem 11.09., die hat nicht stattgefunden, weil in jeder Redaktion, jedem Schreibtisch einer steht mit einer Hakenkreuzbinde und Goebbelsartig die Artikel kontrolliert. So darf man sich das nicht vorstellen. Sondern es gibt eine schöne Untersuchung von dem Matthias Kepplinger, Publizistikprofessor in Mainz, der hat in einem Buch letztes Jahr erschienen, Die Kunst der Skandalierung, mal das Verhalten und Reaktion von Medien auf Skandale untersucht. Und zwar auch auf solche, wo die Nachrichtenlage relativ unklar ist, wie Beispiele BSE, Beispiele Selbnitz, dieser Neonazi-Geschichte, CDU-Spendenskandal und noch so ein paar Beispiele. Und da hat er festgestellt, dass was passiert, wenn eine unsichere Nachrichtenlage da ist, passiert ein Prozess, den man letztlich nur gruppendynamisch oder dann vielleicht sogar Rudelherdendynamisch erklären kann. Wenn die Situation unklar ist, bildet sich eine Art Gruppennorm raus, eine Meinung, der sich dann auch alle anschließen. Und dieser Prozess der Meinungsfindung, so hat er gefunden an den Beispielen von BSE und anderen, der geht in die Regel in Richtung Dramatisierung, Hysterisierung der Ereignisse. Also da findet auch unter den Journalisten, unter den Medienleuten wir reden normalerweise so gern, ja, na gut, die dumpfe Masse, die wird manipuliert vom Fernsehen und die gut informierten Journalisten, die blicken durch. Die sind aber genauso dumpf, behaupte ich mal, und konnten jetzt in diesem Schocksituation, und wer war nicht von diesem babylonischen Ereignis schockiert, es war völlig unklar, wer es war, und dann kommt einer und brüllt laut Osama, und die Herde trabt irgendwie in ihrer Verunsicherung, weil einfach als Journalist, wir müssen jeden Tag ein Heft machen, ja, was schreiben wir denn jetzt? Ja, du musst jetzt einen Kommentar machen, Schölzel, ja, du musst ja eine Meinung haben auf einmal, ja, woher hole ich eine Meinung her, wenn ich keine habe, ja, und wenn man